SRF 2 Kultur.
Auch wenn der Nebel draußen noch so dicht ist, für das Fernsehen ist der Herbst immer golden. In diesen Wochen läuft in den USA die neue Seriensaison an. Alte Lieblinge kehren zurück, neue warten auf ihr Urteil und die erfolgreichsten werden bald auch bei uns zu sehen sein. Doch die Industrie ist im Umbruch und eine Firma führt die Revolution an. Michael Jarjou berichtet aus New York über Netflix.
Einst eine Online-Videothek hatte die amerikanische Firma Netflix diesen Frühling ihren bisher größten Moment. Mit House of Cards startete eine neue Serie und sie war für die Firma genauso ein Meilenstein wie für die gesamte Fernsehbranche. House of Cards war erstklassiges Fernsehen, wie man es bisher bloß von den renommierten Bezahlsendern HBO oder Showtime kannte. Doch die Serie lief nicht im Fernsehen, sondern sie wurde im Internet gestreamt, auf der Internetseite Netflix.
Netflix began the march towards à la carte viewing.
Damit hatte Netflix die Richtung des à la carte viewing eingeschlagen, sagte Journalistin Gina Keating kürzlich in einem Skype-Gespräch. Also Fernsehen frei von Sendeterminen, unter Kontrolle der Zuschauer. Gina Keating verfolgt die Firma Netflix seit einem knappen Jahrzehnt und hat kürzlich ein Buch über das Unternehmen veröffentlicht.
And that's really different from the way that it's worked in television, which is appointment TV.
Netflix denke und funktioniere anders als herkömmliche Sender. Keating nennt dieses alte Modell Verabredungs- oder Terminfernsehen.
Whereas Netflix is putting the content out there and asking you to watch it whenever you like.
Auf Netflix sind die Inhalte immer verfügbar, abrufbar, wann immer der Zuschauer will. Während bei neuen Serien aus dem herkömmlichen Fernsehen zwischen jeder neuen Folge eine quälende Woche verstreicht, waren bei House of Cards alle 13 Folgen auf einmal für die Millionen von Abonnenten des Senders verfügbar.
I mean, the whole concept of binge TV was created by Netflix.
Dahinter steckt das Konzept des Binge TV, das Netflix erschaffen habe, sagt Keating. Dieser mittlerweile feste Begriff könnte man mit Koma gucken übersetzen. Er steht für den unersättlichen Fernsehkonsum. Eine Folge? Oder alle 13 am Stück? Beides war auf Netflix schon zuvor mit alten Serien möglich und Netflix wusste deswegen ganz genau von seinen unersättlichen Zuschauern.
They have tremendous insight into consumers' habits.
Als Online-Fernsehsender habe die Firma einen ganz genauen Einblick in das Nutzerverhalten, sagt Gina Keating. Jeder Klick werde gespeichert.
Netflix's Engineers and Product Marketing People look at that data every single day.
Analysten erhalten durch diese Daten einen kristallklaren Blick auf die Vorlieben der amerikanischen Fernsehzuschauer und funktionieren so als Berater für alle Entscheidungen des Unternehmens. Uns Zuschauern wiederum gibt dies einen Einblick in die Zukunft des Fernsehens.
The cable companies are going to realize that they're going to have to go to an à la carte model. The problem that they have now is that they've been.
Künftig würden auch die herkömmlichen Fernsehanbieter das Netflix-Modell aufnehmen, sagt Gina Keating. Sie würden heute aufgehalten von langjährigen Lizenzverträgen, die dies rechtlich und finanziell noch nicht erlaubten. Mit diesem Glauben steht Gina Keating nicht allein da. Das zeigte sich Anfang der Woche an der Verleihung des wichtigsten Fernsehpreises, des Emmy.
It's all going according to my plan.
Alles gehe nach seinem Plan, scherzte Schauspieler Kevin Spacey an der Verleihung in seiner Rolle als intriganter Machtpolitiker Frank Underwood aus House of Cards. Ganz wie in der Serie. Wenn der Plan war, als erste Internetserie mit einem Emmy ausgezeichnet zu werden, ging er auf. Die Academy, zusammengesetzt aus Größen der Industrie, ehrte House of Cards gleich mit mehreren der Preise.
Fernsehserien tat man hierzulande lange als reine Unterhaltung nach dem Herzschmerzprinzip ab. Doch die groß angelegten Serien aus Nordamerika befassen sich oft mit gesellschaftspolitischen Themen. Die Produktionen sind aufwendig und teuer und der Aufwand scheint sich zu lohnen. Welche Serien das ganz große Publikum vor die Bildschirme lockt und wohin der Trend geht, erzählt Eva Pfirter.
Für viele vorwiegend weibliche Serienjunkies ist noch immer Grey's Anatomy das A und O, wenn es um Serien geht. Im Zentrum stehen fünf junge Ärzte um die Hauptfigur Meredith Grey, Affären, Intrigen und berufliche Ambitionen prägen die Serie, die von Staffel zu Staffel dramatischer wird.
The 2-hour Grey's Anatomy season premiere. The storm.
Tell me what's going on.
Let's go, go!
Is it?
He's going to die if we don't do anything.
Over.
I own this hospital. You work for me.
Yet.
Time of death, 1556.
Ebenso beliebt und ganz anders ist Homeland. Rahmenhandlung der amerikanischen Serie ist der Krieg gegen den Terror. Die immer wieder unkonventionell agierende CIA-Agentin Carrie Mathison erhält im Irak die Information, dass es Terroristen gelungen sei, einen gefangenen amerikanischen Soldaten umzudrehen, das heißt, ihn für ihre Seite zu gewinnen.
You said you had information about an attack.
I have information.
Prove it.
The guards are coming.
We're out of time.
Als der Marinesoldat Nicholas Brody in die USA zurückkehrt, ist Kerry vom Gedanken besessen, er sei derjenige, der im Geheimen für die Al-Qaida arbeite. Suchtpotenzial birgt auch die ebenfalls politische US-Serie House of Cards. Sie spielt im politischen Zentrum der USA, in Washington, D.C. Hauptprotagonist ist der demokratische Kongressabgeordnete Frank Underwood, der wider Erwarten nicht Außenminister wird. Daraufhin beschließt Frank, sich zu rächen.
This is going to be a big year for us.
This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy.
Frank, that way, we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed.
The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.
I know you shouldn't trust that woman.
I didn't, I don't.
Homeland und House of Cards. Im Gegensatz zu Grey's Anatomy Serien mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Doch anders als Homeland läuft House of Cards ausschließlich auf Bezahlsendern und seit Februar beim Online-Anbieter Netflix als Stream im Netz. Mit diesem Schachzug revolutionierte Netflix diesen Frühling die Serienwelt. Und zwar können so viele Folgen am Stück geschaut werden, wie man gerade möchte. Das ist auch für den Schweizer Serienanbieter SRF ein Thema. Die Entwicklung bei den Konsumenten sei klar, sagt Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion.
Dass man Serien nicht mehr über viele Wochen hindurch programmiert und von einer Woche auf die andere warten muss, sondern auch wir versuchen, die Serien mehr als Events zu programmieren.
Das heißt, eine ganze Staffel auf nur 4 Abende verteilt. SRF zeigt diesen Herbst zum Beispiel die schwedische Serie Real Humans als solchen Event. Damit komme man dem neuen Publikumsbedürfnis entgegen.
SRF 2 Kultur am Mikrofon, Jennifer Kakshuri mit den Kulturnachrichten. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung will bei ihrer Herbsttagung Ende Oktober über den Koran und Europa reden. Dabei steht das Werk Angelika Neuwirths im Fokus. Neuwirth ist Arabistin und ihre Forschung seien bahnbrechend. Die 69-Jährige erhält während der Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung den Sigmund-Freud-Preis. Und eine weitere Auszeichnung wird dann ebenfalls verliehen, nämlich der Georg-Büchner-Preis an die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Der Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Er ist ein Meister in der Kunst, etwas zu sagen, ohne es direkt zu sagen. So befand die Jury des Berliner Literaturpreises über den Schriftsteller Hans-Joachim Schädlich. Der Autor wird denn auch mit dem Berliner Literaturpreis 2014 ausgezeichnet. Hans-Joachim Schädlich wurde 1935 geboren und war in der DDR zahlreichen Schikanen ausgesetzt. Er siedelte dann in den 70er Jahren in den Westen über. Zu seinen Werken gehört nach mehreren DDR-kritischen Texten auch der Roman Kokoschkins Reise aus dem Jahr 2010. Das Rätselraten im Vorfeld der Bekanntgabe des Literaturnobelpreises läuft. Heiß gehandelt werden dieses Jahr wieder amerikanische Autoren wie Philip Roth, Thomas Pynchon oder Joyce Carol Oates. Ebenfalls Spitzenreiter der Wettlisten ist der Japaner Haruki Murakami sowie der Ungar Peter Nadasch. Die Spannung steigt, die Spekulationen laufen und möglicherweise könnte der diesjährige Preisträger in weniger als einer Woche feststehen. Sicher ist das allerdings nicht, denn sogar um den Termin der Bekanntgabe macht die Schwedische Akademie traditionell ein großes Geheimnis.
Ist die Musik eigentlich eine menschliche Erfindung, ein Monopol der Menschen sogar? Nein, sagt einer, der sich seit Jahrzehnten damit auseinandersetzt, der amerikanische Bioakustiker Bernie Krause, dessen Buch mit dem Titel »Das Orchester der Tiere« jetzt auf Deutsch herausgekommen ist. Annelies Berger.
Bernie Krause hat sich ganz dem Hören verschrieben. Der heute über 70-Jährige erlebt alles durch eine Soundlinse. Eigentlich war er Musiker, Gitarrist, der dann in den 60ern zum Elektrosound-Tüftler wurde und den Soundtrack zu Filmen wie Apocalypse Now lieferte. Als er eines Tages mit Mikrofonen ausgerüstet im Westen Amerikas in der Pampa saß und Naturgeräusche für ein Musikprojekt einfing, war die Erleuchtung da. Das ist Musik. Oder vielmehr der Ursprung der Musik, wie es kühn im Untertitel des neuen Buches heißt. Man könnte meinen, ich hätte die Welt der Musik für die Welt der Naturgeräusche aufgegeben, aber ich habe sie dort erst wirklich entdeckt. So schreibt Krause in seinem Buch. Über Jahrzehnte reiste er in möglichst unberührte Gebiete dieser Welt und war geradezu süchtig danach, die Musik der Natur einzufangen. 4500 Stunden Klänge sind in seinem Archiv. Krause nennt diese Naturaufnahmen Biophonie. Er behauptet, dass das Zusammenspiel von Tier- und Insektenstimmen nicht zufällig ist, kein chaotisches Stimmengewirr. Er vertritt vielmehr die These, dass diese Klänge orchestriert sind, organisiert, in feinsten Abstufungen aufeinander abgestimmt. Und anders als viele seiner Kollegen erforscht Krause nicht die einzelnen Klänge isoliert. Er versteht sie als akustisches Kollektiv. Er ortet kontrapunktig komplexe rhythmische Strukturen, Sopran-, Mittel- und Bassstimmen in einer solchen Klanglandschaft. Die Musik, so ruft uns Krause zu, sollte wieder dorthin zurückkehren, woher sie kommt. Für den Kulturpessimisten liegt der Ursprung der Musik in der Natur, nicht beim Menschen. Das Problem ist nun aber, dass diese Naturmusik ausstirbt. Mindestens 50% der Klänge aus Krauses Archiv gibt es inzwischen gar nicht mehr. Die Biophonie, also die Klanglandschaft, kann uns übrigens sehr genau über den Zustand eines natürlichen Lebensraumes Auskunft geben, so liest man im Buch. Wenn man sie in einem bestimmten Gebiet über Jahre aufmerksam verfolgt, kann man sehr genau feststellen, ob es an diesem Ort menschliche Eingriffe gab, zum Beispiel Abholzungen oder Straßenlärm, der von weit her eindringt. All das verändert den Klang der Natur gewaltig. Auf der Internetseite, die der Verlag parallel zum Buch bereithält, finden sich unzählige Hörclips dazu, auch solche, die nachdenklich stimmen. Zum Beispiel eine Aufnahme der wundersamen Gesänge der Gibbons, die ihre Stimmen mit bis zu 3 Oktaven Umfang einsetzen und die inzwischen fast ausgestorben sind. Ziemlich an die Nieren geht das Requiem eines Bibers, dessen Biberdamm willkürlich gesprengt wurde und der dadurch Weibchen und Jungen verlor. Dieses Buch und die Sounds dazu sind ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Zerstörung der Natur und schärfen die Ohren für die sinnlichen und raren Klanglandschaften dieser Welt.
Eine der Raritäten aus Bernie Krauses Audioarchiv. Der Vogelsolist ist ein sogenannter Orpheus-Soundkönig. Und das Buch des amerikanischen Soundforschers heißt Das große Orchester der Tiere, erschienen beim Kunstmann Verlag. Gut 12 Jahre dauerte bereits der sogenannte War on Terrorism. Doch der islamische Extremismus ist alles andere als besiegt, wie die Anschläge in Pakistan und in Kenia wieder gezeigt haben. Einer, der seit über 20 Jahren vor diesen Gefahren warnt, ist der pakistanische Journalist und Autor Ahmed Rashid. Sein letztes Buch heißt «Am Abgrund – Pakistan, Afghanistan und der Westen». Michael Brief hat Ahmed Rashid getroffen.
Ich bin in Lahore aufgewachsen. Damals hatte die Stadt 2 Millionen Einwohner. Heute sind es bis zu 14 Millionen.
Ahmed Rashid lebt in Lahore, dem kulturellen Zentrum Pakistans. Mit vielen Parks, Theater- und Musikveranstaltungen, den meisten TV-Stationen und einer Kinoindustrie.
Die Überbevölkerung ist ein Riesenproblem. Verkehr und Infrastruktur halten das nicht aus. Deswegen hat sich das Leben sehr verschlechtert. Im ständigen Wechsel zwischen längeren Phasen der Militärherrschaft und demokratischen Phasen ging es allmählich mit der Kultur bergab. Deswegen haben wir keine durchgehende kulturelle Entwicklung im Land.
Der Journalist und Autor analysiert seit über 30 Jahren das Problem des wachsenden religiösen Extremismus in der Region.
Als ich geboren wurde, lebten in Pakistan 23% Nicht-Muslime. Heute sind es nur noch 3%.
Die Talibanisierung der pakistanischen Gesellschaft findet tagtäglich statt. Mit Todesdrohungen, Kidnappings und Morden. Das betrifft vor allem Journalisten, die in Pakistan über religiösen Extremismus berichten.
Zu meinem Schutz und dem meiner Familie sind eine Menge Sicherheitsleute im Einsatz. Ich kann mich nur sehr eingeschränkt im Land bewegen. Das ist sehr hart für mich und meine Familie.
Es ist ein dramatisches Bild, das Ahmed Rashid in seinem letztjährigen Buch Am Abgrund, Pakistan und Afghanistan und der Westen zeichnet. Wenn sich die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten und der radikaler schiitischer Sekten untereinander oder die Gewalt gegen die liberalen und kulturfördernden Ismailiten und Ahmadis weiter verschärfen, könnte Pakistan im Bürgerkrieg versinken.
Der Prophet Mohammed lebte in einer Gesellschaft mit Juden und Christen und weiteren religiösen Gruppen zusammen. Damals herrschte religiöse Toleranz. Wie können sich heute islamische Fundamentalisten auf diese Zeit beziehen und gleichzeitig eine islamische Einheitsgesellschaft fordern?
Seine Bücher versteht Ahmed Rashid als eine Warnung an die jüngere Generation gebildeter Pakistaner, sich gegen den Extremismus zu wehren. Die frisch gewählte pakistanische Regierung kämpft gegen mehrere Aufstände, nicht wie in Afghanistan, wo es allein um den Machtkampf Regierung gegen Taliban geht.
Die Führungsgarde der Taliban besteht zu einem Teil noch aus Kämpfern, mit denen ich in den 1990er Jahren gesprochen habe, als ich mein erstes Buch über die Taliban schrieb. Heute liegt die Macht in den Händen von jüngeren, viel radikaleren Kommandeuren. Sie torpedieren den Friedensprozess. Beide gehören der einen Bewegung an, aber es gibt einen Machtkampf zwischen Hardlinern und eher moderaten Kräften.
Für seinen couragierten Einsatz erhielt Rashid zahlreiche Auszeichnungen. 2002 gründete er eine Stiftung, die engagierte afghanische Journalisten und Zeitungsprojekte finanziell unterstützt. Doch immer häufiger geraten im Nachbarland Afghanistan gerade Journalistinnen ins Fadenkreuz von militanten Islamisten.
Die USA hatten ab 2009 zur Terrorbekämpfung 100.000 Soldaten in Afghanistan stationiert. So wollten sie die Bevölkerung vor den Taliban schützen. Leider hat das nie funktioniert, denn dazu braucht man mindestens 500.000 Soldaten.
Folgt man Ahmed Rashid, gehe es angesichts des geplanten Truppenabzugs nicht mehr darum, wer den Krieg gewinnt, sondern einzig darum, wie ein politischer Übergangsprozess mit freien und fairen Wahlen realisiert werden kann.
We will have a new president in Afghanistan.
2014 wird es einen neuen afghanischen Präsidenten geben. Ich hoffe, ihr geht gegen die Korruption im Land vor und verteilt die Hilfsgelder nach vernünftigen Kriterien. Der Westen darf es nicht allein bei Worten belassen. Er muss handeln und das Land weiter unterstützen. The people of Afghanistan.
Schwierige Perspektiven, das war der pakistanische Journalist und Autor Ahmed Rashid im Beitrag von Michael Brief. Europa ächzt unter der rekordhohen Arbeitslosigkeit der jungen Generation. 6 von 10 Griechen unter 24 Jahren sind ohne Job. Jede zweite junge Spanierin hat keine Arbeit. Tief ist dagegen die Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz, wo hochstehende Berufsausbildungen angeboten werden. Bildungsfachleute aus dem Ausland reisen deswegen nach Bern, um das helvetische Modell der Berufsbildung zu studieren, das als Wundermittel gegen Jugendarbeitslosigkeit gepriesen wird. Doch lässt sich das duale Ausbildungssystem wirklich auf die Krisenländer übertragen? Sabine Bitter.
Wer in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich oder Dänemark eine Berufslehre absolviert hat, hat gute Chancen auf einen Job. Denn die Berufslehre erfolgt in diesen Ländern nach dem gleichen Muster und funktioniert als Brücke in den Arbeitsmarkt. Die jungen Leute erlernen ihren Beruf in einem Betrieb von der Pike auf und neben der Praxis eignen sie sich in einer Berufsschule das theoretische Wissen dazu an. Bei dieser dualen Berufsausbildung spielen die kleinen und mittleren Unternehmen eine große Rolle, sagt Christian Ebner vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der dieses Ausbildungssystem in verschiedenen Ländern untersucht hat.
Wir haben den Staat mit im Spiel, aber wir haben eben auch die Wirtschaft mit im Spiel. Das heißt die Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Was die duale Ausbildung insbesondere kennzeichnet, ist, dass die Wirtschaft eben auch Ausbildung mitentwickelt. Und das ist ein großer Vorteil des dualen Ausbildungssystems, denn es ist eigentlich gewährleistet, dass das, was in der Ausbildung gelernt wird, in der Wirtschaft tatsächlich benötigt wird. Und der Staat schreibt das ja dann auch in Ausbildungsordnungen fest, was die Jugendlichen lernen müssen, sodass man standardisierte Zertifikate hat und auch Unternehmen schon ganz gut einschätzen können, was kann jetzt eigentlich dieser Jugendliche, der sich bei mir bewirbt.
Dank landesweit anerkannter Fähigkeitsausweise wissen die Unternehmen, was ein Elektriker oder eine kaufmännische Angestellte mit einem Abschluss in der Tasche kann. Ein Vorteil für die Arbeitgeber und eine Einstiegshilfe für junge Leute, die Arbeit suchen. Ob aber dieses Berufsbildungsmodell, das in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Dänemark weit verbreitet und erfolgreich ist, auch auf Krisenländer übertragen werden kann, ist fraglich. Dazu Christian Ebner.
Also das wurde ja in der Vergangenheit auch schon in anderen Ländern probiert. Also auch die USA war ja schon häufiger eigentlich am dualen Ausbildungssystem interessiert. Da hat man bis jetzt ja auch nichts Flächendeckendes erreicht. Das ist eher in den USA so gewesen, dass eben einzelne Firmen, große Firmen meistens wie Siemens oder so, da vor Ort eher lokal oder regional, vielleicht auch im Verbund mit irgendwelchen Colleges versucht haben, da kleine Ausbildungsprogramme auf die Beine zu stellen.
Es blieb bisher bei kleinräumigen Experimenten. In den angelsächsischen und südeuropäischen Ländern fehle es an einer beständigen und institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft, um gemeinsam ein solches Berufsbildungssystem zu entwickeln. Dies brauche aber einen langen Atem, sagt der Arbeitsmarktforscher. Die helvetische Berufsbildung hat dafür ebenfalls viel Zeit gebraucht. Sie hat sich aus der Handwerkstradition der vorindustriellen Zeit entwickelt.
Die Industrie ist dann irgendwann dazugekommen, hatte dann also in der Zeit der Industrialisierung ihr eigenes kleines Ausbildungsmodell. Irgendwann kam der Staat dazu, sodass neben dieser wirtschaftlichen, betrieblichen Ausbildung die Berufsschule mit ins Spiel kam und dann wurden erstmal Berufsbildungsgesetze etabliert. Und damit gab es eigentlich das erste Mal so einen gesamten Rahmen für das ganze Land. Und dann wurden über die Jahre hinweg wurden eben verschiedene Ausbildungsberufe entwickelt.
Ein Berufsbildungssystem könne jedenfalls nicht auf die Schnelle in ein europäisches Krisenland exportiert werden, solange der Staat, die Unternehmen, die Gewerkschaften und die Berufsverbände nicht bereit und in der Lage seien, gemeinsam am runden Tisch und über längere Zeit verbindliche Standards für die Berufsbildung zu erarbeiten. Und davon ist im Moment wenig zu sehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.